Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Islamfeindlichkeit, Konvertiten oder Islam und Recht. Darüber haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 3 Tage lang debattiert. An der Universität Bern tauschten sie sich über die aktuellen Forschungsarbeiten aus. Katrin Uelci hat mit Samuel Belul über die Islamfeindlichkeit gesprochen. Samuel Belul ist Dozent am religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Luzern.
Samuel Belul, in der Schweiz ist Wahlkampf und auf Plakaten ist der Islam ein Thema. Es wird von schleichender Islamisierung gewarnt. Auch im Nationalrat wurde über das Burka-Verbot debattiert. Islam ist eigentlich ein ständiges politisches Thema in den letzten Jahren, auch in der Schweiz. Sie sagen nun aber, dass der Islam in Zukunft als politisches Thema eher verschwindet.
Ich habe diese Hypothese vorsichtig aufgestellt mit Blick auf die Wahlbotschaften im Zusammenhang mit den aktuellen Wahlen. Also wenn ich die aktuellen Programme, die wir auf den Posters lesen können, mit den letzten Nationalratswahlen vergleiche, in 2007, dann entsteht tatsächlich der Eindruck, dass das Thema Islam, Islamisierung, wie es damals hieß, Schweizer Werte statt Islamisierung, dass eben solche Fragen und Themen irgendwie verschwunden sind. Ich frage mich auch gleichzeitig, ob man das nur diesmal nicht getan hat, irgendwie vertagt hat. Weil Islam ist doch in der Zeit nach dem 11. September zu einem dankbaren Thema für Politik geworden, das immer wieder reaktiviert werden kann, je nach Situation.
Sie haben den 11. September angesprochen. Ist das jetzt eigentlich einfach so die Initialzündung, die die Islamfeindlichkeit hervorgebracht hat?
Gut, der 11. September war ein Ereignis, das man sich in dieser Form so nicht vorstellen konnte. Und natürlich hat das auch mit dazu beigetragen, dass Menschen hierzulande Ängste haben oder Misstrauen. Und dieses Misstrauen ist dann auch durch einen anderen Aspekt auch mitbegründet worden, nämlich das Täterprofil bei den Anschlägen von 11. September. Die Täter waren nicht so diese idealtypischen Fundamentalisten, die wir sonst aus dem Fernsehen kannten, mit Vollbart, mit Turban, Analphabeten. Im Gegenteil, es waren gut ausgebildete junge Menschen, denen man es nicht ansehen konnte, dass sie Muslime sind, nicht einmal das, geschweige denn, dass sie Extremisten sind, dass sie bereit sind zu töten, und zwar viele Menschen zu töten. Und da ist dann Täterprofil entstanden in der Zeit nach dem 11. September, das man Schläfer nennt. Schläfer ist jemand, der harmlos wirkt, der aber wirklich hochgradig unberechenbar ist, weil er jederzeit zuschlagen kann und wir wissen nicht, wann er zuschlägt.
Heißt das, dass dann auch das Misstrauen eigentlich gegen die Nachbarn, die man eigentlich bis vorhin gar nicht als Muslime wahrgenommen hat, sondern eher als vielleicht zugezogene Türken oder aus ex-jugoslawischen Ländern und nie irgendwie mit Muslimen in Verbindung gebracht hat, dass man plötzlich dann auch so einen Verdacht hatte?
Das Erste, was passiert war, dass man dann angefangen hat, eben diese, wie man sie bis dahin nannte, Jugoslawen, Türken oder generell Gastarbeiter oder Ausländer, dass man angefangen hat, sie entlang religiöser Kriterien wahrzunehmen. Sie sind auf einmal in unserer Wahrnehmung Muslime geworden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Schweizer und Schweizerinnen, also nicht muslimischen Glaubens, dass sie doch zum Teil auch Verdachtmomente hatten gegenüber ihren eventuell muslimischen Nachbarn oder Nachbarn, die sie als Muslime wahrgenommen haben. Aber ich habe mit vielen Muslimen gesprochen, die haben erstaunlicherweise berichtet, dass sie eigentlich nie Probleme mit den Nachbarn hatten.
Sie haben jetzt gesagt, Samuel Belul, dass es gar nicht die Nachbarn waren, die man eben kannte, wo das Misstrauen wuchs, sondern eher eigentlich ein abstraktes Feindbild entstanden ist. Man muss ja schon sagen, dass eine islamfeindliche Stimmung spürbar ist, auch bei uns in der Schweiz. Müssten sich dann die Muslime jetzt anders verhalten, dass dieses Misstrauen oder auch diese Feindlichkeit ihrer Religion gegenüber abnehmen würde?
Es ist wichtig, hier zur Kenntnis zu nehmen, dass die meisten Menschen, die wir als Muslime wahrnehmen, sich gar nicht angesprochen fühlen. Jeder fragt sich für sich alleine, was habe ich damit zu tun, wenn jemand irgendwo in der arabisch-islamischen Welt etwas sagt oder er eine schlimme Tat begeht. Das kommt mir so vor, als würde man mich als Katholiken fragen, ich soll mich distanzieren von den Anschlägen der irisch-republikanischen Armee oder ich soll mich jetzt von irgendwelchen Äußerungen des Papstes distanzieren. Also das kommt mir so vor, als müsste ich mich jetzt als Katholik bei den Protestanten in einem mehrheitlich protestantischen Land dafür entschuldigen oder davon distanzieren. Also die meisten fragen sich, ich habe definitiv damit nichts zu tun. Aber die Vereine, die muslimischen Vereine, fühlen sich schon unter Druck. Sie sind doch unter Druck und versuchen nach außen hin zu demonstrieren, dass sie gerne hier wohnen und dass sie dieses Land als ihre Heimat akzeptieren.
Samuel Belul, Dozent am Religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Luzern, in einem Gespräch mit Katrin Uelci. Bin ich erwachsen? Mit dieser Frage spricht das Jüdische Museum der Schweiz gezielt Jugendliche an. Die aktuelle Ausstellung hat die Bar und Bat Mitzwa zum Thema, das Übergangsritual zum Erwachsenwerden im Judentum, ähnlich etwa der Konfirmation oder Firmung. In der Ausstellung in Basel erzählen Jugendliche von heute, wie sie ihre Bar Mitzwa erlebt haben. Private Fotoalben werden geöffnet, Erinnerungsstücke von den Urgroßeltern bis heute gezeigt. Judith Wipfler hat hineingehört in die Erlebnisberichte.
Ich bin Naira, ich bin 12 von Bern und ich habe meine Bat Mitzwa im März 2011 gemacht. Bat Mitzwa ist halt etwas, was man einfach einmal macht und nie mehr macht, und das ist dann halt schon etwas Spezielles.
Ich bin der Benjamin, habe im März 2011 Bar Mitzwa gehabt. Ich hatte sehr Freude und ich war echt erstaunt, weil so viele Leute kamen. Ich konnte fast nichts essen, weil so viele Leute dort im Albert Einstein-Saal waren.
Ja, für mich war es eine grosse Sache.
Ja, so, ich fühle mich jetzt viel reifer und so. Vorher war ich einfach ein kleiner, und jetzt bin ich gross.
Jetzt ist er gross, sagt der 13-jährige Benjamin aus Bern. Seine Bar Mitzwa fand in einem Gottesdienst in der Synagoge statt. Dort hat er erstmals vor der versammelten Gemeinde, vor Familie und Freunden laut aus der Torarolle vorgetragen. Und das erst noch auf Hebräisch. So wie es eben auch die Erwachsenen tun, und Benjamin zählt jetzt als Erwachsener, jedenfalls in der Synagoge. Die Leiterin des Jüdischen Museums, Gabi Knochmund, erklärt.
Wenn ein Junge Bar Mitzwa wird, dann wird der Sohn des Gebotes und hat damit das Recht und die Pflicht, aus der Tora vorzulesen im Gottesdienst und die Gebetsriemen anzuziehen im Morgengottesdienst des Werktags. Mit diesem großen Schritt wird er aufgenommen ein Stück weit in die Erwachsenenwelt, und dieser Übergang wird durch ein Fest gefeiert und wird ganz wichtig in der Synagoge begangen.
Vor dem großen Familienfest, von dem in der Ausstellung noch Fotos, peppige Einladungskarten und buntes Bonbonpapier übrig geblieben sind, vor dem großen Fest und bevor die Jugendlichen ihre ersehnten Geschenke wie Laptop und MP3-Player erhalten, müssen sie allerdings so einiges leisten. Ein Jahr lang lernen sie und üben ihren Torah-Abschnitt vortragen. Im Anschluss an den Gottesdienst müssen sie auch noch einen Vortrag über diesen Bibelabschnitt halten. Das sei aber keine mündliche Prüfung, erklärt Gabi Knochmund in ihrer Ausstellung.
Es ist keine Prüfung, aber ein Vortrag. Die Jugendlichen werden aber nicht gefragt, willst du dazugehören oder willst du nicht dazugehören. Es ist einfach die Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen, aber nicht ein Bekenntnis, ja, ich möchte das.
Je nach religiöser Ausrichtung einer Gemeinde, ob nun sehr orthodox oder sehr liberal, so unterschiedlich fällt dort auch das Mädchenritual, die Bat Mitzwa, aus. Bei Judith in Basel etwa lief sie so ab.
Ich musste nicht aus der Tora vorlesen, das müssen nur Jungs machen. Und ich musste eigentlich nur eine Rede schreiben und sie dann üben vorzulesen. Und meine Brüder haben noch ein Lied für mich geschrieben.
Die Bat Mitzwa ist eine recht neue Institution, noch keine 100 Jahre alt. Und sie wird sehr unterschiedlich begangen.
Es gibt Mädchen in liberalen Kreisen, die werden an diesem Tag ebenfalls zur Tora aufgerufen, wie die Jungs. Es gibt andere Gemeinden, in denen die Mädchen keine offizielle Funktion haben, wo aber der Rabbiner in seiner Predigt sich speziell an die Mädchen richtet. Also es gibt sehr verschiedene Varianten. Ich kenne auch eine orthodoxe Mutter, die hat ein spezielles Mädchenfest organisiert an diesem Tag, weil sie auch diesen Schritt sichtbar machen wollte.
Den Schritt in die Religionsmündigkeit, diesen Übergang, schildert die neue Ausstellung über Bar und Bat Mitzwa lebendig und authentisch. So schildern die Jugendlichen selbst in Hörstationen ihre Erlebnisse und das, was sich für sie geändert hat mit der Bar oder Bat Mitzwa.
Zum Beispiel darf ich jetzt nicht mehr unten in der Synagoge sitzen. Und das ist zum Teil noch doof, weil ich habe nur zwei jüdische Freundinnen und wenn die dann nicht kommen, dann muss ich dann die ganze Zeit alleine oben sitzen. Das ist dann zum Teil sehr langweilig. Ja, ich finde es jetzt nicht so, so schlimm. Aber das ist einfach das Einzige, was mich ein bisschen stört.
Das Jüdische Museum der Schweiz zeigt eine sehr persönliche, ja fast private Ausstellung. Vielstimmig, bunt und, wie eben gehört, ehrlich.
Judith Wipfler über die aktuelle Schau im Jüdischen Museum der Schweiz in Basel. Die Ausstellung ist noch bis Januar zu sehen. Vor etwas mehr als einer Woche hatte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas UN-Generalsekretär Ban Ki-moon den Antrag übergeben, um den Staat Palästina als UN-Vollmitglied aufzunehmen. Seitdem haben sich verschiedene Staaten, aber auch Kirchen dazu geäußert. Katrin Uelche mit kurzen Informationen zu Kirchen und Religionen.
Weltkirchenrat fordert von UNO klaren Palästina-Entscheid. Der Ökumenische Rat der Kirchen ÖAK hat an die Vereinten Nationen appelliert, einen klaren Entscheid für Palästina zu treffen. Generalsekretär Olaf Fixet-Weid betonte, dass die UNO jetzt die einzigartige Gelegenheit habe, wichtige Entscheidungen zu treffen, ihre in der UN-Charta definierte Rolle zu erfüllen und dazu beizutragen, dass zwischen Israel und Palästina, aber auch mit allen anderen Nachbarn, Frieden in Gerechtigkeit hergestellt werden könne. Verhandlungen sollten nicht als Alternativen zur Annahme des palästinensischen Antrags auf Mitgliedschaft gesehen werden, so weit weiter. Die UNO sollte eine konstruktive Rolle in der Region spielen. Konflikt zwischen Christen und Muslimen in Indonesien spitzt sich zu. Die Behörden ließen die muslimischen Fundamentalisten gewähren. Diesen Vorwurf machen die indonesischen Bischöfe den Behörden des Landes. Seit Monaten kommt es auf dem Inselstaat immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen. Es gibt Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Diverse Kirchen wurden geschlossen oder zerstört. Die Konflikte und Gewaltausbrüche dürften aber nicht automatisch nur als Zusammenstoß der Religionen gesehen werden, betonen die Bischöfe. Sie hätten oft auch wirtschaftliche, politische und soziale Ursachen. Dazu komme auch, dass in Indonesien vermehrt christliche Missionare aktiv seien, berichtet der Generalsekretär des Kirchenrats Goma Gultom. Evangelikale, charismatische Bewegungen und Pfingstler aus den USA und aus Korea versuchten, in Indonesien zu missionieren. Empörte Kirchen im Kanton Neuenburg. Der Kanton Neuenburg will die religiösen Abdankungsfeiern nicht mehr finanzieren. Bis anhin zahlte der Kanton an jede religiöse Bestattung einen Betrag von 1.500 Franken. Damit ist jetzt Schluss. Die Kosten gehen nun zu Lasten der Angehörigen. Die römisch-katholische, die christkatholische und die reformierte Kirche wollen sich gemeinsam gegen diese Sparpläne der Regierung wehren. Der zuständige Staatsrat Jean Studer rechtfertigt den Entscheid. Im Kanton Neuenburg seien Kirche und Staat getrennt. Eine religiöse Bestattung sei ein individueller Entscheid, den der Staat nicht unterstützen müsse. Es gibt Gastroführer, es gibt Wanderführer, es gibt Reiseführer. Neu gibt es bald auch einen Kirchenführer. Und zwar einen Kirchenführer der besonderen Art. Einen Kirchenführer für homosexuelle Paare. Schwule und lesbische Paare, die in den Niederlanden kirchlich heiraten wollen, können dank diesem Führer eine passende Kirche finden. Der Interessenverband Kirchen und Homosexualität listet im Buch Coming Out Churches alle Kirchen in den Niederlanden auf, die homofreundlich sind. Kein Wunder, entsteht ein solcher Kirchenführer gerade in den Niederlanden. Waren doch die Niederlanden das erste Land auf der Welt, in dem die sogenannte Homo-Ehe möglich war.
Mit den Kurzinformationen aus Kirchen und Religionen endet wie immer der Blickpunkt Religion zusammengestellt. Die letzte Rubrik von Katrin Uelci.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.